Willkommen zu unserem SOAR Optimist International Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. In diesem Podcast sprechen wir über Mädchen- und Frauenrechte, die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft und andere frauenrelevante Themen. SOAR Optimist International ist eine der weltweit größten Serviceorganisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement mit einem Netzwerk von über 75.000 Clubmitgliedern in 122 Ländern. Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden.
Hallo an euch, schön, dass ihr dabei seid bei unserer neuen Folge im SOAR Optimist International Deutschland Podcast. Ich bin Manuela Nitsche und für den Bereich Social Communication tätig. Ja, ich darf heute wieder ein sehr interessantes Projekt vorstellen. Ehrlich gesagt ein sensationelles Projekt, wie ich persönlich finde. Und ich freue mich sehr, dass das Gespräch heute persönlich und nicht online stattfinden kann. Das ist was ganz Besonderes und ich erkläre euch auch später, warum. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Alexandra und lieber Franz Freudenthal.
Herzlichen Dank für die freundliche Einladung.
Ja, gern geschehen. Schön, dass ihr da seid.
Muchas gracias. Ich freue mich.
De nada. Encanta. Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass es für mich besonders ist, dass wir persönlich sprechen können. Denn zum einen habe ich die meisten Gespräche bis auf zwei Ausnahmen online geführt. Und zum anderen seid ihr gestern erst aus Indien angereist. Und ihr wart gerade noch im Klinikum Großhadern in München. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Und in 3 Tagen geht's für dich, Alexandra, weiter nach Südamerika und du fliegst dann nach Frankfurt. Also echt super, dass ihr da seid. Toll, dass das geklappt hat. Und jetzt würde ich gerne dich, Alexandra, fragen. Ja, das stell dich doch erstmal vor. Sag mal was zu dir. Wer bist du? Was machst du?
Ich arbeite als Kinderkardiologin in La Paz in Bolivien auf 3600 Meter Höhe. Seit 18 Jahren schon.
Toll. Und was war deine Motivation, Medizin zu studieren?
Ich habe mich als Schülerin, als Freiwillige in einem Projekt für arme Menschen arrangiert und entdeckte dort meine große Leidenschaft und das ist die medizinische Betreuung. Mhm. Zum Teil müssen Menschen heute immer noch um 3 Uhr morgens aufstehen und in einer Schlange stehen am staatlichen Krankenhaus, um eine Ficha oder was weiß ein Termin zu bekommen für denselben Tag. Und häufig müssen sie sogar 3 Tage Schlange stehen. Mhm. Und das war für mich eine Sache, die man nicht akzeptieren kann. Und ich wollte mich deswegen sozial arrangieren und auch Medizinerin werden. Außerdem habe ich bin ich immer gelaufen, so joggen gegangen, Sport gemacht und eine gesunde Lebenseinstellung war sehr wichtig für mich und das wollte ich auch meinen Patienten weitergeben.
Also das waren dann so Schlüsselerlebnisse, die lange Schlange und dass es mit der medizinischen Betreuung eben auch nicht so toll war, ne?
Ja, so ist es, genau. Mhm.
Und dein Studium in Bolivien, hat dich das dann irgendwie ein bisschen mehr auch spezialisiert für deine Arbeit in Deutschland dann?
Ja, absolut. Also ich war in der deutschen Schule in La Paz. Mhm. Das ist die deutsche Schule Mariscal Braun. Ist eine Elitenschule, die uns von der Realität Boliviens immer sehr geschützt hat, also abgeschirmt hat. Die staatliche Universität San Andrés in La Paz ist eine völlig andere Welt. Mhm. Da wurde ich mit politisch starken Persönlichkeiten konfrontiert oder auch mit Gedanken konfrontiert, die ich davor nicht hatte, nicht unbedingt. Mhm. Und hatte auch Kommilitonen von allen sozialen Schichten der Stadt, was auch sehr wichtig ist, um mein Land zu verstehen. Unser Studium war sozial orientiert. Mhm. In Bolivien, ein Medizinstudent kümmert sich um die Patienten, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch kümmert sich, dass die Patienten genug Medikamente bekommen, oder auch, dass sie die konziliarischen Untersuchungen kriegen, die sie benötigen. Mhm. Also laufen Fachärzte hinterher, bis sie einen Patient gesehen haben. Mhm. Das hat mich ein Leben lang geprägt.
Ja, das klingt ja schon mal spannend. Und was waren dann deine prägendsten Augenblicke hier in Deutschland? Also hier, warst du hier auch an der Uni?
Ich habe in Deutschland nicht nur ein Fach gelernt, also zuerst Pädiatrie in Bonn und später Kardiologie in Aachen, sondern ich habe eine Einstellung zur Arbeit gelernt mit Wörtern wie übersichtlich und rechtzeitig und pünktlich und vollständig. Wichtig, weil es auch endlich die Entscheidungen für die Untersuchungen anhand der Notwendigkeit zu treffen und nicht der ökonomischen Möglichkeiten. Und des Weiteren entdeckte ich auch meine Leidenschaft für wissenschaftliche Sachen.
Also hast aus beiden Welten was mitgenommen für dich?
Absolut, ja.
Und in vielen medizinischen Bereichen sind ja Frauen keine Seltenheit mehr, aber in der Kardiologie eben schon. Das ist wohl ein Fach, wo es noch nicht so viele Frauen gibt. Also welche großen Herausforderungen hast du denn da erlebt auf deinem Weg?
Ja, so ist es. Also als ich zum ersten Mal in einem Treffen der Bolivianischen Gesellschaft für Kardiologie teilnahm, da waren alle nur Männer.
Ja.
Und sie haben mich das Leben nicht einfach gemacht bis heute. Und ich habe keinen Anschluss über diese Organisation gefunden, aber dadurch, dass ich mein eigenes Projekt angefangen und vorangebracht habe, zusammen mit meinem Mann, das war letztendlich ein großes Glück, weil ich bin viel weiter gekommen, als ich geträumt hätte. Ich bin viel mehr über die Bolivianische Gesellschaft für Kinderheilkunde vorangebracht, wo ich mich von Anfang an sehr willkommen gefühlt habe und mehrere Projekte durchgeführt habe.
Wir können ja mal nebenbei kurz erwähnen, weil du das jetzt gar nicht gesagt hattest, dass du ja auch Mutter von 2 Kindern bist.
3 Kindern. Ich bin Mutter von 3 Kindern und mehrere Neben.
3 Kindern zusammen. Siehst du, wir haben gerade nur von den beiden gesprochen. Wow, super, von 3 Kindern. Das ist ja super. Ich meine, das hast du ja auch noch. Die hast du ja auch noch nebenher erzogen sozusagen. Genau. Ihr habt mehrere Projekte ins Leben gerufen, nicht nur für herzkranke Kinder, sondern auch um Mütter und Familien zu unterstützen. Wie seid ihr auf diese kreativen Ideen gekommen?
Also zu dem assistenziellen Teil unseres Projektes, also das heißt die Patientenbetreuung, haben wir einen sehr starken sozialen Arm und auch von Forschung und Entwicklung. Und die Projektideen kommen aus der Notwendigkeit. Und nicht zuletzt aus unserem breiten Netzwerk, den wir auch sehr pflegen, wie du erwähnt hast, waren wir in Indien und da haben wir Professoren getroffen, auch in Großkader. Das ist ja 2 große Welten dann zusammen. Und zum Beispiel unser jüngstes Projekt hat sich daraus entwickelt, dass viele Neugeborene nicht nach Hause dürfen, weil sie länger zusätzliches Sauerstoff brauchen. Die Mutter muss dann Milch ins Krankenhaus bringen und sich gleichzeitig um Haushalt und die Geschwister kümmern. Und da mangelt es an Überwachungsmöglichkeiten. Da Pulsoximeter teuer sind und kaum eine Familie ein Gerät kaufen kann, bleiben die Babys dann im Krankenhaus und für mehrere Wochen. Da habe ich Kontakt mit einer amerikanischen Firma geschafft, die ein Pulsoximeter in einer Babysocke installiert hat. Und die Werte werden kabelfrei aufgenommen und an uns im Kardiozentrum dann per Handy weitergeschickt. Und ich finde, das ist ganz toll, weil es ermöglichen kann, dass die Mütter früher entlassen werden können und sich dann um ihre Kinder zu Hause kümmern.
Jetzt magst du vielleicht mal kurz auch den Hörerinnen und Hörern erklären, um welches Projekt es genau sich handelt. Ich finde das ja wahnsinnig sensationell, was ihr da erfunden habt. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Ich meine, La Paz liegt da eben 3800 Meter über dem Meeresspiegel und da gibt es eben Schwierigkeiten für die Kleinkinder. Erzähl mal.
Ja, also es ist so, dass je höher du lebst, desto weniger Sauerstoff ist in der Luft erhalten.
Genau.
Und Sauerstoff ist sehr wichtig, damit Löcher im Herzen, die notwendig sind in der Entwicklung im Mutterleib, später sich dann schließen können. Wenn es aber im Luft weniger Sauerstoffgehalt befindet, schließen sich diese Öffnungen nicht und führen zu Problemen im Herzen und in der Lunge. Und die Kinder können sogar sterben.
Ja.
Deswegen haben wir auf, in unseren Höhen doppelt so viele Herzfehler.
Nach der Geburt.
Und die Herzfehler entwickeln sich auch ganz anders. In der Verteilung der Herzfehler befinden sich viel mehr Herzfehler, die wir über Herzkatheter beheben können. Da haben wir gedacht, und da ist Franz eigentlich zuständig, man kann die Operationen nicht unbedingt am offenen Herzen durchführen, sondern man kann sie auch über Herzkatheter machen,
ja,
so dass es den Kindern Aufenthalt auf Intensivstation erspart bleibt. In diesen interventionellen Methoden bleiben die Kinder nur eine Nacht im Krankenhaus. Es entsteht keine Narbe.
Ja.
Es ist wenig invasiv, minimal invasiv. Und die Löcher werden über Verschlusssysteme zugemacht, die in Bolivien selber produziert werden.
Franz, magst du mal erklären, wie du auf die Idee gekommen bist und wie so die einzelnen Entwicklungsstationen waren?
Es ist so, dass die Natur eine Form hat, sich zu entwickeln. Und was wir versucht haben mit diesen verschiedenen Projekten, ist einfach die Natur nachzumachen. Das ist, dass die Löcher, die von einer natürlichen Weise zugehen, haben wir die natürlichen Zugriffe benutzt. Das bedeutet, Arterien und Venen haben wir alle. Und dadurch sind wir an die Plätze gekommen, wo wir diese Implantate lassen. Und dann haben wir auch gemerkt, dass wir auch Blut da haben, weil wir viele Eigenschaften vom Blut benutzen, um diese Löcher zu verschließen. Und dadurch kommen wir sehr nah an diese natürliche Weise, wie das sich passiert. Wir haben nur eine kleine Unterstützung gegeben.
Ja, ihr seid ja praktisch durch die Arterien durchgegangen und also das ist ja ganz minimalinvasiv und habt dann mit einer ganz mini kleinen Spirale, das waren ja die ersten Ideen, habt ihr dann diese Löcher geschlossen.
Und ich darf das jetzt kurz nochmal mit meinen Worten zusammenfassen, sodass die Hörerinnen und Hörer auch genau verstehen, was in dir vorgegangen ist. Also du bist ein absoluter Bewunderer der Natur und deren Formen und du hast dir beim Betrachten einer Schlingpflanze, die sich ja einwickelt bzw. zu einer Spirale oder zu so einer kegelförmigen Spirale zusammenrollen kann, hast du dir gedacht, genau diese Form, wenn sie eng gewickelt ist, könnte man doch nutzen, um solche Löcher zu verschließen. Und ja, indem man halt diese Spirale dann da reinsetzt. Und so sind diese ersten gewundenen Devices entstanden, die ihr dann durch die Arterien geführt habt und dann an ihrem Platz eingesetzt hattet. Ich werde auch mehrere Links in die Shownotes setzen. Da könnt ihr die Formen der Devices mal anschauen. Ich weiß nicht, ob ich von den allerersten Modellen noch einen Link finde. Das hattest du mir ja privat gezeigt. Aber man sieht auf jeden Fall Bilder von den neueren Modellen. Die sind super interessant. Wie ging es denn dann weiter? Ihr seid ja da auch auf eine weitere sehr clevere Idee gekommen.
Ja, es gibt sehr viele verschiedene Löcher. Eine von den häufigsten heißt PDA. Das ist eine Verbindung zwischen die große Aorta und die Pulmonararterie. Mit dieser Herzfehler haben wir angefangen und auch die Spiralen haben ein sehr großes Erfolg gehabt. Später sind wir auch den Ventrikelseptumdefekt gegangen und auch mit Spiralen haben wir diese Löcher auch verschließt. Wir haben auch neue Bereiche gehabt, das bedeutet Atrium-Septum-Defekt. Da waren diese Spirale nicht mehr möglich zu benutzen, mussten wir neue Strukturen entwickeln. Das ist dann ein Geflecht von diesem klugen Draht, Methinol.
Ja.
Und dann haben wir die Hilfe von den Einheimischen uns geholt, die diese Techniken auch beherrschen und wir haben diese traditionelle Kunst zusammen mit moderner Technologie gemischt, auch mit Unterstützung von sehr klugen und guten Ingenieuren Und da haben wir angewandte Technologie benutzt, um diese ganzen Verfahren zusammenzubringen und dann auch die Patienten zu behandeln. Mhm. Hier in Großhadern sind die ersten Serien von VSD-Verschlüsse gemacht in Europa. Und Großhadern war für uns ein sehr wichtiger Punkt mit diesen ganzen Verfahren. Alexandra hat auch hier promoviert mit einem Projekt. Vielleicht sprichst du ein bisschen weiter von deinem Projekt Doktorarbeit in Großhadern.
Vielleicht auch noch kurz zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal. Das ist also wirklich eine ganz alte Technik, die aus Bolivien kommt, die dort die Frauen machen. Und es sind praktisch so Geflechte, die wirklich von Hand gearbeitet werden. Also da ist nichts industriell gefertigt, sondern das ist ein langer Faden, der in einer ganz bestimmten Form geflochten wird. Auch das könnt ihr dann auf den Webseiten mal anschauen. Das ist hochinteressant und es ist absolut faszinierend, wie das hergestellt wird. Und das Tolle ist, dass ihr das hernehmt, um dann diese Löcher am Herz zu verschließen.
Ja, also was wir genommen haben, ist die Handfertigkeit der Frauen in Bolivien zu weben und zu stricken.
Ja.
Aber natürlich sind die Materialien biokompatibel.
Klar.
Und die Devices sind alle notwendigen Schritte gegangen, die eine weltweite Qualitätssicherung erreichen.
Ja. Ja, das ist aber auch ein toller und langer Weg gewesen. Ne?
Ja. Mhm. So ist es. Also man muss bedenken, dass es nicht allein eine Idee ist, sondern dass man diese Idee erstmal auf Papier dann als Prototyp entwickeln muss und überprüfen, ob dieses Prototyp auf dem Tisch, also in Plastikmodelle zum Beispiel, arbeiten. Und danach kommt eine Phase, in der man Tierversuche machen muss. Mhm. Und später dann in eine besondere Patientengruppe angewendet werden, um letztendlich nach vielen Jahren richtig überall in der Welt arbeiten.
Ja, und ihr habt in La Paz ja ein sehr großes Kardiozentrum, habe ich gelesen. Und ich kann mir ja auch vorstellen, dass die Eltern dieser Kinder ein sehr, sehr großes Vertrauen euch entgegengebracht hatten, als es da eben um diese Operationen, beziehungsweise das kann man ja gar nicht Operation nennen, ne? Also die, oder minimalinvasive Operation gemacht hattet.
Ja, das nennen wir Intervention, wenn es minimalinvasiv ist und nicht chirurgisch. Ich bin immer wieder dankbar mit dem Vertrauen, was die Eltern uns entgegenbringen. Das ist eine sehr große Sache. Wir reden viel mit den Eltern. Es sind chronische Patienten, die wir als Kleinkind untersuchen und begleiten, bis sie erwachsen werden. Wir haben bereits Patienten, die schon Jahre in Betreuung sind und wir kennen die ganzen Familiengeschichten. Das ist sehr schön. In dem Moment, wo die Eltern uns ihre Kinder anvertrauen, merken wir haben das richtig.
Ja, toll. Ja, es ist absolut faszinierend. Also es ist wirklich toll. Könnt ihr das sagen? Wie viele Kinder habt ihr denn schon operieren können oder behandeln können?
Also direkt in Bolivien sind über 1000 Patienten. Aber indirekt, das heißt mit den Devices, aber von anderen Ärzten benutzt, überall in der Welt, werden es mehrere Tausende.
80.000 würde ich jetzt sagen.
Wow, 80.000. Toll. Ja. Habt ihr eigentlich ein Patent da drauf? Ja, ne?
Ja, wir haben zusammen mit einer deutschen Firma gearbeitet in Köln. Ja, wir haben über 100 Patente gemeinsam gemacht. Wir arbeiten aber auch mit anderen Forschungsgruppen, mit Pedro del Nido in Boston. Wir haben da auch andere Patenten, aber viel wichtiger als Patenten haben wir gefunden, das ist Qualität. Das bedeutet, es war möglich für uns, Leute zu schulen und diese Strukturen herzustellen, diese Kunst und auch diese Zusammenarbeit mit den Chemikern und diese metallurgischen Prozesse im Griff zu haben. Und das kann man nicht nachmachen.
Ja, klar.
Qualität ist das beste Schutz, was man hat für ein Produkt. es ist besser als ein Patent.
Und weil ihr jetzt auch von Indien ja vorhin erzählt hattet, ihr seid jetzt in Indien, weil ihr dort auch dieses Device einsetzen wollt, ne?
Ja, also wir waren gerade auf einem Kongress. Mhm. Wir wurden eingeladen auf einem Kongress über Höhenmedizin. Mhm. Und ein Teil davon sind es ja angeborene Herzfehler.
Ja.
Ein weiteres Teil ist das Lungenhypertonie, mhm, was ich vorhin angesprochen habe, dass die Kinder länger im Krankenhaus mit Sauerstoff bleiben müssen, ist, mhm, weil sie eine längere Zeit brauchen, um sich anzupassen.
Ja.
In Indien, wie es auch so ist in anderen Ländern, gibt es ein großes Bedarf an Behandlungen. Dadurch, dass die Population so groß ist, gibt es eine unglaubliche Zahl an Kindern, die nicht behandelt wurden. Mhm. Mhm. Wir haben in Bolivien ein großes Projekt laufen, sozial orientiert ist und über Spenden lebt, das ist der Herzverein. Mhm. Und wir kooperieren auch mit anderen Stiftungen und Vereinen überall in der Welt,
ja,
und werden jetzt mit Indien eine Zusammenarbeit im humanitären Sinne
anfangen. Mhm. Ja, toll. Und du hast auch vorhin erzählt, dass dir vor allem daran liegt, dass Mädchen, kleine Mädchen behandelt werden.
Ja, weil es ist in vielen Ländern so, dass, und insbesondere in Indien, wenn ein Mädchen eine Narbe hat, hat schlechtere Chancen zu heiraten. Das, mhm, ist so unglaublich.
Ja.
Natürlich, eine Narbe raubt ein bisschen dem Selbstbewusstsein und Selbstbild der Mädchen überall. Aber in Ländern wie Indien ist das besonders geprägt.
Mhm.
Und wenn man diese Kinder ohne Narbe dann behandeln kann, ja, mit dem Verschlusssystem, dann wollen wir das auch machen.
Ja, klar, das ist natürlich echt super.
Und es ist auch so, dass speziell in Indien und auch in Bolivien, wir sprechen über Himalayas,
ja,
und wir sprechen auch über die Anden,
mhm,
wir haben eine Gruppe von Patienten mit pulmonale Hypertonie.
Mhm.
Und weil wir diese besondere Gruppen haben, haben wir auch besondere Implantate für diese Gruppe entwickelt.
Mhm.
Und das sind Implantate, die man sonst nicht bekommen kann.
Aha.
Und das ist auch sehr interessant, wie, mhm, man diese Erfahrungen in diese, ja, Himalayas-Patienten mit, ja, den Anden-Patienten, mhm, tauschen können.
Ja.
Und wir Behandlungen durchführen, die normalen Techniken sehr schwer, mhm, sind. Und das,
ja,
das ist sehr, sehr interessant, wie jetzt die Kommunikation über die Kontinenten läuft.
Ja, und vor allem, man muss ja da auch nochmal dazu sagen, es ist ja jedes Device handgemacht. Es, ja, ist ja nicht maschinell irgendwie, also alle 80.000 Stück, sage ich mal, sind von, ja, Hand produziert. Also ich finde das einfach richtig toll. Habt ihr denn das Gefühl, dass dadurch die Versorgung jetzt für dieses Herzleiden in Bolivien ausreichend ist? Konntet ihr da so einen richtig großen Schritt machen?
Wir haben tatsächlich einen großen Schritt gemacht. Mhm. Also, als wir in Bolivien angekommen sind, also die Regierung wollte nicht, das Gesundheitsministerium wollte, ja, nicht glauben, dass Kinder herzkrank werden können.
Mhm.
Es gab im ganzen Land kein einziges keine einzige kinderkardiologische Abteilung, schon gar nicht eine Chirurgie.
Mhm.
Und wir haben peu à peu alles dann organisieren können mit der Hilfe der GIZ und auch der japanischen Entwicklungshilfe,
mhm,
so dass es im staatlichen Krankenhaus heute eine funktionierende Herzchirurgie gibt und über unser Kardiozentrum alle Kinder, die kommen, auch behandelt werden,
mhm,
können.
Mhm. Super.
Und ich glaube auch, ist wichtig zu sagen, sind diese Statistiken sind sehr interessant, um über 80.000 Patienten zu sprechen.
Ja.
Aber ich glaube, es ist noch viel interessanter zu sehen, jeder einzelne Patient, der auch hier in Großhadern behandelt worden ist, und jede einzelne Familie, die Geschichte von jeder einzelnen ist viel wichtiger.
Mhm.
Und für uns ist das egal, ob es jetzt in Malayas oder in Anden oder München ist.
Mhm.
Ein Patient ist ein Patient und ist wertvoll. Und ich glaube, es gibt nichts Wertvolles als Gesundheit. Mhm. Also dafür müssen wir kämpfen, insbesondere, ja, wenn man Arzt ist.
sehr richtig, ja. Könnt ihr denn über die Größe der Devices noch was sagen? Also ich habe gelesen, dass die bis zu 4 Zentimeter groß im Durchmesser sind. Da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass man im Herz so ein großes
Loch hat. Es kommt darauf an, in welcher Position. Also der Ductus, das ist die Verbindung zwischen die Aorta und Lungenarterie. Sie sind von 2 Millimeter bis etwa 8 Millimeter hier auf Meereshöhe. Und in unseren Gegenden kann es sogar 15 mm sein, also richtig groß, so groß wie die Aorta. Im Bereich der Wand zwischen den Vorhöfen kann tatsächlich bis 4 cm groß sein.
14. Der Defekt, aber die Schirme sind noch größer, so bis 5,5 Zentimeter, 55 mm sind diese Schirme groß. Und diese riesige Herzhöhe, aber bei erwachsenen Patienten.
Unglaublich.
Das sind Ausnahmen. Also die meisten Vorhofseptumdefekte sind kleiner, also zwischen 10 und 25, 30 mm.
Ja.
Und das ist auch sehr interessant bei den Spiralen. Ja. Der Durchmesser ist unter 1 mm. Dann kann man auch extrem kleine Gefäße auch verschließen.
Ja.
Das ist schon eine große Breite.
Toll, toll. Wie ist es euch denn während der Pandemie ergangen? Ich meine, da konntet ihr jetzt ja nicht so wie jetzt rumreisen und überall mal eure Idee vorstellen beziehungsweise auf Kongresse gehen. Wie habt ihr das gemanagt?
Damals, als die Pandemie anfing, waren alle Ärzte ratlos.
Ja.
Ja? Es gab eine große Zahl an Patienten in den Krankenhäusern. Alles war Covid, Covid und Covid. Und wir wussten nicht richtig, was diese Krankheit bedeutet jetzt für die Menschheit. Wie sie übertragen wird, wie man drangehen soll, wie man sie verhindern kann. Wir haben dann ein großes Projekt ins Leben gerufen. Es hieß Resiste Bolivia Telemedicina. Und das hatte mehrere Komponenten. Zum einen mussten wir mehr über die Krankheit erfahren als ärztliche Gesellschaft. Und wir haben eben Ärzte aus der ganzen Welt eingeladen, einen Vortrag zu halten. Die Spanier waren die Ärzte zusammen mit den Italienern, die richtige Erfahrung gemacht haben mit der Krankheit. Und haben Vorträge für uns gehalten. Am Ende der Geschichte waren wir in Facebook live, weil wir 3000 Ärzte in der Linie hatten.
Echt? Wow.
Das war einmal. Dann, es gab sehr viele Patienten, die zu Hause waren und was anderes hatten als Covid, aber nicht ins Krankenhaus konnten. Und wir haben dann eine Initiative mit bolivianischen Ärzten überall in der Welt dann ins Leben gerufen, eine WhatsApp-Nummer in der veröffentlicht. Und da konnten die Patienten anrufen und haben eine Antwort dann sofort gekriegt. Also da waren 700 Ärzte tätig in diesen WhatsApp-Gruppen und mehrere Sekretärinnen, die einfach die Patienten verteilt haben, sodass es zumindest eine telemedizinische Betreuung gab.
Diese 800 Ärzte waren von allen Spezialitäten, also von Dermatologie bis Gynäkologie. Und das Interessante war, wie schnell das sich organisiert. Man konnte 800 freiwillige Ärzte anrufen und dann war der Kontakt zwischen Patient und Spezialist immer da. Und er konnte auch die Patienten an die richtigen Krankenhaus überweisen und mit einer guten Diagnostik. Und das Projekt ist sehr, sehr, sehr schnell und sehr gut gegangen. Wir hatten noch ein Zusatzprogramm, wo wir eine spezielle Ausrüstung für die Ärzte gemacht haben, also für das medizinische Personal. Das haben wir auch mit der Firma Dräger angefangen, aber die andere Maßnahme, wie die Impfung und so weiter, dieses Projekt ist aber nicht weitergegangen, sondern wir waren sehr glücklich, dass die Leute, die diese Ausrüstung bekommen haben, nicht krank wurden. Und da sind wir sehr dankbar.
Ja.
Wir hatten für den Projekt Unterstützung von die Deutsche Botschaft in Bolivien und die katholische Kirche in Hildesheim. Das bedeutet, wir haben uns auch organisiert, Weil auch eine ganz schwere Gruppe in die Pandemie waren die Katholiken, weil die immer zur Kirche gegangen sind, die haben sich sehr stark eingesteckt. Und es war auch eine große Herausforderung, diese Schutzmaßnahmen auch zu verbreiten innerhalb der Kirche.
Ja, klar.
Weil Gott hilft und man muss ihm die Chance auch geben. Sehr Glauben gut. Ist nicht genug.
Ja, sehr gut. Da ist mir jetzt gerade noch die Frage eingefallen, seit wie vielen Jahren macht ihr das denn eigentlich?
Wir sind ja 18 Jahren in Bolivien zurück.
18 Jahre.
Ich bin jetzt 58 und ich habe sicher mit 6 oder 8 Jahren angefangen. Die Betreuung von Patienten. Ich hatte eine sehr interessante Großmutter.
Ja.
Die war Ärztin und ich war als Kind habe ich gelernt, wie man Patienten betreut. Und das habe ich, meine erste Aufgabe war, den Gewicht von Patienten zu notieren.
Ja.
Das bedeutet zu sagen, wie viel Kilogramm ein Patient hat. Und auch wenn man es nicht glaubt, ist es manchmal schwierig. Ja. Wenn man 1-2 Kilogramm Patient hat, ein Kind, muss man mit die Waage, mit Papa und Mama wiegen, da muss man das Gewicht von die Mama rechnen. Und das waren so Techniken, die man mitnehmen, die Temperatur. Und dann habe ich dann weitergemacht.
Bist du reingewachsen letztendlich.
Ja.
Ja, ist ein spannendes Video, das stellen wir auch in die, setzen wir auch in die Shownotes auf jeden Fall. Genau. Ja, spannend ist es wirklich. Habe ich irgendwas vielleicht vergessen zu fragen, wo ihr sagt, das würdet ihr sehr gerne noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen?
Ja, vielleicht wird der eine oder der andere helfen wollen im Projekt.
Also das hoffe ich doch sehr, genau. Das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen. Wie könnten wir euch unterstützen? Was könnten Clubs tun? Was könnten Privatpersonen tun?
Wir haben hier in Deutschland mit Sitz in Bonn einen Verein zur Unterstützung von herzkranken Kindern in Bolivien ins Leben gerufen. Jetzt fast 15 Jahre her. Da können Leute gerne spenden. Wir sind im Internet, haben eine Homepage dort. Und man kann sowohl gezielt auf einen Patient, für einen Patient spenden oder auch für Weiterbildung, für Medikamente, für Findungskampagnen. Wir fahren in anderen Städten regelmäßig, also 1 bis 2 Mal im Jahr hin mit unseren Geräten und gesamten Team und untersuchen dort Kinder, wo keine Kinderkardiologen tätig sind.
Sehr gut.
Und aus meiner Perspektive, dieser Podcast, oder was wir jetzt sprechen, ist doch zu zeigen, dass es viele Sachen möglich sind, die man am Anfang nicht geglaubt haben. Und eigentlich, wenn jemand uns richtig helfen will, sollte das tun, was er glaubt. Das müssen die, insbesondere junge Leute, sollen ihre Träume erfüllen.
Ja.
Man wird so oft gesagt, oder die Gesellschaft, das ist alles nicht möglich. Und ich glaube, wenn jeder eine Vision hat und diese Vision versucht, irgendwas wird da klappen. Irgendwas. Um das zu anerkennen. Diese Anerkennung ist sehr wichtig. Von sich selber und von allen, dass wir auch diese jungen Leute, diese junge Generation mit ihren neuen Fähigkeiten besser anerkennen, dass wir uns selber besser anerkennen, dass wir uns die Chance geben, neue Sachen zu machen. Ich glaube, das wäre für meine Seite das Beste, was jetzt aus diesem Podcast kommen könnte. Ja. Dafür wäre ich dankbar, wenn die Menschen einfach sich den Mut haben, das zu versuchen. Und auch wenn es nicht klappt, man wird da lernen.
Genau.
Und durch dieses Lernen kann man nochmal versuchen.
Ja, genau.
Und irgendwann wird es klappen.
Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Ja, ganz toll. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Also ganz lieben Dank, Alexandra und Franz, an dich auch für diese tolle, informative Gespräche und diese Informationen. Es ist wirklich toll, was ihr leistet und welchen Erfolg ihr bisher hattet. Und ich wünsche euch auch für euren weiteren Weg viel, viel Erfolg. Es ist wirklich sehr, sehr faszinierend.
Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, an euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Folgt uns gerne, sprecht über uns und empfehlt unseren Podcast euren Freunden,
sodass wir noch bekannter werden. Und genauso freuen wir uns über Feedback. Das könnt ihr senden an social-communication@soroptimist.de. Das schreiben wir auch nochmal in die Shownotes. Und hier auch nochmal die Info, falls ihr es auch kaum glauben könnt. Diese ca. 80.000 Devices sind tatsächlich alle manuell hergestellt worden, innerhalb von ca. 20 Jahren. Das hatte ich vor dem Gespräch extra noch einmal bei Alexandra erfragt. So, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, eure Manuela.